Hot call. Hot call.
Ich denke, ich bin Profifußballer und bin da nicht zum Lieblingstüchle.
Lass von mir hören. Respekt!
Ich habe fertig.
Welcome back zum Doppelsturm. Diese Woche eine spezielle Ausgabe, das erste Mal auf Hochdeutsch. Auch für unsere International Crowd hier in Lissabon vor allem ausgelegt. Ciao Tim, wie geht's dir?
Ciao Linus, hoi. Hallo aus Amsterdam. Ich freue mich mal ein bisschen, unser erstes Special eigentlich, mal etwas weg von der Schweizer Super League. Ich wollte eigentlich schon immer mal etwas mehr auch Bundesliga-Themen ansprechen, aber das haben wir bis jetzt nicht getan. Und jetzt mit zwei Gästen hier, die sehr passionierte Fußballfans sind, wird es ja also ideal. Ideale Lösung. Ja. Danke, dass du das so organisiert hast, ey. Super.
Ja, kein Problem. Eben, ich bin ja hier in einer deutschen Bubble in Lissabon, also es ist nicht so schwer, hier Deutsche kennenzulernen. Und da habe ich ja natürlich auch zwei Kumpels eingeladen, die auch große Fußballfans sind. Einerseits Ole. Hi Ole, wie geht's?
Hi, danke für die Einladung, Linus.
Sehr gerne.
Ich begrüße dich, begrüße euch hier schön aus dem schönen Norden in Deutschland. Und freue mich natürlich jetzt auch mal bei der ersten Doppelsturm Bundesliga-Session dabei zu sein.
Sehr
mit
gut.
Mit dem Experten sein müssen wir nochmal gucken später, ob das wirklich so ist oder ob du am Ende dann doch mehr weißt als wir eigentlich.
Ja, aber du bist ja zumindest ein großer Fußballfan. Und nur kurz als Info, du vertrittst die Farben grün-weiß, also genau. Werder Bremen, heute im Podcast, auch gut. Und dann haben wir noch einen zweiten Kandidaten, ein weiterer sehr guter Gast mit Felix. Hi Felix.
Servus, ja, auch aus Lissabon. Freue mich sehr, dabei zu sein und ein bisschen Fuppes belabern. Macht immer Bock.
Genau.
Fuppes,
genau.
Sag mal das so, Fuppes.
Fuppes, okay. Ja.
Ja, ja. Dann lernen wir auch etwas heute.
Ein Fuppes zusammen, genau.
Ein Fusi.
Fusi, okay.
Fusi.
So sagt man es an der Weser.
Ja, gut.
Nein.
Eben, die Bundesliga ist ja auch eine Liga, wo viele Schweizer vertreten sind, die dort tätig sind, einerseits als Trainer oder auch als Spieler. Und heute gab es dann diese größere Push-Nachricht, dass Urs Fischer entlassen wurde bei Union. Der war jetzt, glaube ich, schon seit 2018 dort im Amt, wurde er bei Basel entlassen und dann ist er direkt zu Union gewechselt. Was haltet ihr von dieser Entscheidung? War das notwendig oder hätte man ihm trotzdem ein bisschen mehr Zeit geben sollen? Ole, was meinst du dazu?
Also finde ich natürlich irgendwie schon stark, muss man ganz klar sagen, was er eigentlich mit Union da rausgeholt hat. Ne? 2018, wie du ja gesagt hast, da glaube ich den Verein übernommen, zweite Liga und dann in die Bundesliga gebracht und dann natürlich auch echt weiter hoch dieses Jahr Champions League plus, dass man natürlich irgendwie auch mal sehen muss, die ganzen Einkäufe, die er natürlich da irgendwie auch getätigt hat. Also ich meine, Bonucci kommt her, Gosens haben wir geholt oder beziehungsweise hat Union geholt. Ich rede ja nicht mal von mir, von uns. Finde ich schon sehr stark, aber jetzt so die letzten 14 Spiele ohne Sieg haben wir jetzt ja, glaube ich, gegen Neapel mal so den einzigen Lichtblick da mit Mainz 1 rausgeholt. Aber sonst in der Bundesliga irgendwie total der Untergang. Also wenn man das jetzt hier mal anguckt, haben wir jetzt gegen Leverkusen 4-0 verloren, selbst gegen Werder Bremen 2-0 verloren. Also ja, überhaupt gar keine Chance mehr, also überhaupt nicht konkurrenzfähig. Ich hätte damit auch gerechnet, ja, dass die Urs Fischer da irgendwie jetzt Richtung Winter da rauswerfen, um da jetzt praktisch da nochmal so einen Neustart reinzubekommen. Also hat mich jetzt nicht so wirklich überrascht.
Mhm. Felix, was sagst du dazu?
Ja, ich glaube auch, man hat mehr auf das Wann einfach nur gewartet. Ich meine, krass, was er da aus Union rausgeholt hat, wie Ole auch schon gesagt hat. Ich glaube auch ein bisschen mehr, als eigentlich Union hätte spielen sollen. Also auch die letzten Saisons so vom Kader her. Das war einfach so eine zusammengeschweißte Truppe, die einfach füreinander gekämpft haben und dann einfach auch wirklich aus den wenigsten Chancen auch die Tore gemacht haben und so auch die Spiele gewonnen haben und dann eben auch super Platzierungen erreicht haben. Aber ich glaube, der jetzige Zeitpunkt ist sogar wirklich ganz gut. Mit der Länderspielpause hat man noch ein bisschen Zeit auch, sich wieder ein bisschen neu zu finden. Und man hat es auch irgendwie erwartet. Ja, traurig ist es natürlich trotzdem. Also war schon irgendwie so ein richtig geiler Traditionsclub mit so einem super Erfolg. Aber ja, irgendwann hat das wohl dann auch ein Ende.
Ja, muss man natürlich irgendwie auch überlegen, ne? Also jetzt 2023 Trainer des Jahres geworden. Was natürlich irgendwie schon echt eine Leistung ist, was wir im Verein herausgeholt haben und dann so tief zu fallen, schon ja. Schon brutal. Aber ich habe irgendwie gehört, da müsst ihr mich aber irgendwie mehr abholen. Ich glaube auch schon Gerücht, dass es für Fischer schon fast weitergeht, ne? Direkt.
Gibt's Gerüchte da? Was hast du gehört in Deutschland?
Der Pablo hat heute auch die Frage gestellt auf unserem Instagram. Wohin geht's mit Urs Fischer? Und was ich so wissen mitgehört habe und was man auch nicht ganz sicher ist, wie die Zukunft aussieht von Murat Yakin, also der aktuelle Schweizer Nationaltrainer.
Ich habe selber auch direkt diese Verbindung irgendwie gemacht. Und also ich muss auch noch schnell sagen, ich finde das Ganze, wie es kommuniziert wurde vom Verein jetzt, wirkte sehr gesund. Also auch wie man jetzt Fischer reden gelassen hat. Er hat auch jetzt nach der PK gegen nach dem Leverkusen-Spiel, wo sie wieder 4-0 verloren haben, hat er irgendwie ein bisschen anders gewirkt als davor. Wollte jetzt quasi auf echt Krisenmodus schalten und Trainings ohne die Öffentlichkeit quasi jetzt stattfinden lassen. Trotzdem muss man sagen, man hat es auch gesehen, wie die Fans von Union reagiert haben jetzt. Wenn man sich das anschaut, die letzten 5 Jahre, ich weiß nicht, wo auf der in welcher Top-Liga sonst so eine Story existiert. Also ich weiß nicht, mit diesen Mitteln. Und jetzt ist man wie Opfer vom eigenen Erfolg geworden, weil man jetzt wie wegen der Champions League Qualifikation und alles auch andere Spieler holen musste. Und das ist wie nicht so auf Fischer zugeschnitten oder auch vielleicht nicht auf den Verein zugeschnitten, dass man jetzt Stars, also, oder Spieler mit größeren Namen jetzt hat. Und irgendwie funktionierte das nicht gut zusammen. Aber jetzt, um auf das interessantere Gerücht vielleicht zu kommen, ich finde Fischer, ja, für mich ist er einer der geilsten Trainer, also so ist der beste Schweizer Trainer, nebst Lucien Favre vielleicht überhaupt. Und ich bin kein großer Fan von Murat Yakin, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Also ich fände es interessant. Ich finde es ein interessantes Gerücht. Aber wie viel ist dran an dem Gerücht? Weil vom Schweizer Fußballverband hört man nur sehr stark machende Stimmen für Yakin. Also drum.
Aber sollte das nicht sowieso eigentlich praktisch sowieso erst nach der EM passieren? Oder soll da so ein Direkteinstieg für ihn möglich sein?
Ja, das ist die Frage natürlich, weil es gibt da Unstimmigkeiten zwischen der Mannschaft und dem Trainerteam. Das spürt man ab und zu, vor allem Granit Xhaka angesprochen. Auf den gehen wir nachher auch noch genauer ein. Und der ist nicht, ich glaube, der allergrößte Fan auch von Murat Yakin. Und da wäre die Frage, wann macht man diesen Cut? Weil, macht es überhaupt Sinn, wenn man nicht 100% dem Trainer vertraut, dann in diese Kampagne dann reinzugehen, in diese EM? Könnte man vielleicht vorher dann auch einen Cut machen und dann einen neuen Trainer installieren?
Das Problem ist auch, ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland mitbekommt, aber eigentlich haben wir jetzt in der Schweiz im Moment eine goldene Generation, aber schon die beste Generation, die wir eigentlich je hatten als Schweizer Nationalteam. Und es wäre wie die letzte Chance, jetzt mal sowas richtig groß noch zu reißen. Klar, an der letzten EM hat man Frankreich rausgeschmissen im Achtelfinale, das war riesig in der Schweiz.
Stimmt, ja.
Und jetzt, wenn man jetzt mit einem Trainer, also das ist einfach auch mein persönliches Empfinden, wenn man mit einem Trainer, hinter dem eigentlich kein Fan zumindest richtig steht und auch ganz klar ein paar Führungsspieler nicht, wie Granit Xhaka und auch Jan Sommer und Manuel Akanji nicht unbedingt, dann müsste man wie jetzt noch oder spätestens nach der Qualifikation, die diese Woche hoffentlich klar ist, also heute Abend schon, hoffentlich, dass man sich dann überlegt. Aber ich glaube nicht, dass das passiert, weil der Schweizer Fußballverband arbeitet ein bisschen wie die Schweizer Politik, sehr langsam und vielleicht etwas zu überlegt, manchmal.
Okay, gucken, wohin Urs Fischer hinwechselt. Aber ich fand es auch spannend, eben wir haben ja vorher kurz das Kader noch besprochen, ob das vielleicht auch der eigene Fehler oder der eigene Untergang dann war. Jetzt eben dieses Jahr spielt man Champions League, hatten auch das Kader stark aufgerüstet für diese Kampagne und hatten ja im Zuge davon dann irgendwie Spieler wie Bonucci gekauft und das sind halt schon große Persönlichkeiten. Und es war da vielleicht auch Urs Fischer als Trainer überfordert. Was denkst du dazu, Felix?
Ja, ich glaube, dass, wie ich eben auch schon gesagt habe, dass diese Mannschaft eben davon gelebt hat, dass sie so wirklich ein eingeschweißtes Team war. Und wenn dann irgendwie so ein so ein Khedira als Anführungsspieler da in der Kabine sitzt und dann eben so ein Bonucci reinkommt, ein Robin Gosens, dass man dann auch irgendwie so ein bisschen versucht, die zu integrieren, aber es dann eben in so einem Pakt auch extrem schwierig ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, dass die nicht mehr so wirklich als richtiges Team auftreten können. Also ich finde das so, wenn man so diese Spiele beobachtet, dass es teilweise so ein bisschen so rüberkommt.
Aber das Spezielle ist ja schon, ich meine, Anfangssaison sind sie ja gut reingestartet, vor allem mit Kevin Behrens hat er ja wirklich eine gute Torquote gehabt in den ersten Spielen. Und dann kam dieser Einbruch. Da kam ein bisschen aus dem Nix. Ich verstehe auch nicht ganz, was der Grund dafür war. Ja.
Ja, das Ding ist auch, sie waren zum ersten Mal, jetzt sind sie nicht der krasse Außenseiter irgendwie, so unter den Top-Clubs in der Bundesliga. Alle rechnen jetzt mit ihnen oder haben mit ihnen gerechnet Anfang der Saison. Sie spielen Champions League, sie hatten diesen krassen Aufstieg seit mehreren Jahren. Und das ist auch das Problem. Und das, ich glaube, das haben viele Vereine, die zum ersten Mal, das war bei Leicester auch so, die hatten auch nachdem sie Premier League gewonnen haben, 2016, ja, hatten die anderen Vereine plötzlich auch gemerkt, oh, die müssen wir jetzt auf dem Radar haben. Zusätzlich haben die noch wichtige Spieler verloren. Aber ja, ich ziehe den Hut vor Urs Fischer und ich glaube, das tun sowieso alle. Also diese 14 Spiele, die werfen jetzt keinen allzu großen Schatten auf sein Achievement in Berlin.
Absolut. Ja, ich habe einen Freund, der ist aktuell in Berlin und der wollte an ein Union spielen gehen und hat dann gemeint, es ist eigentlich unmöglich, dort an Tickets zu kommen. Also wirklich einerseits schweineteuer, auch wenn man da irgendwie vielleicht noch Kontakte hätte. Wie seht ihr das? Also als Deutscher, ist es da einfach an Tickets zu kommen oder gibt es da auch Vereine eben wie Union, da ist es praktisch unmöglich?
Also ich glaube, das kommt ja ganz klar mal so ein bisschen drauf an. Also ich rede da auch ganz klar von so Traditionsvereinen und da finde ich das erstmal in erster Linie, Tim, was du vorhin auch schon angesprochen hattest, sehr stark von Union auf jeden Fall auch nach den Niederlagen, auch wenn du da so eine Heimpleite kriegst, wie die Fans dahinter dem Verein stehen. Ja. Also absoluter Respekt. Aber du, also ich natürlich halt auch als, so würde ich mal sagen, starker Werder Bremen-Fan. Für mich natürlich irgendwie auch, klar, man hat jetzt irgendwie Rivalität, irgendwie auch vielleicht mit dem HSV oder auch so die Richtung. Aber das sind für mich ganz klare Traditionsvereine. Auch Frankfurt gehört mit dazu, auch Schalke gehört mit dazu. Gibt es natürlich generell viele in der ersten, zweiten Bundesliga, die da für mich ganz klar vorne dabei sind. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich irgendwie auch Vereine wie jetzt Wolfsburg oder RB Leipzig, wo du natürlich irgendwie auch ganz klar, gut, RB Leipzig kann man da vielleicht noch ein bisschen mit ausgrenzen, aber irgendwie auch so Wolfsburg, wo ich auf jeden Fall das auch aus vielen Hinsichten weiß, dass halt irgendwie auch die Angestellten, die ja zum Beispiel bei VW in Wolfsburg arbeiten, dass die da halt auch kostenlos Ticket kriegen für Stadion, damit das Stadion da gefüllt wird. Also teilweise ja natürlich aufgekaufte Vereine, aber natürlich irgendwie auch Traditionsvereine. Also ist mal ein bisschen so hin und her. Aber zum Beispiel in Bremen ist es auch relativ schwierig, da an Tickets ranzukommen, für die Spiele praktisch an sich. Also wenn man natürlich hinter einem Verein steht und das tun die Union-Fans und ich halte eigentlich ziemlich viel von denen eigentlich auch, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, da an Tickets zu kommen.
Die haben das Stadion selbst gebaut und sind auch alles Mitglieder vom Verein. Also der Verein hat, glaube ich, fast 40.000 Mitglieder. Das heißt, die haben sowieso Priorität für Tickets und ja, dann kannst du es eh vergessen. Das ist irgendwie verständlich. Aber sollen wir zu einem Verein, dem es besser geht?
Ja, genau, eben. Ein weiterer Zuschauer hat eine Frage gestellt, dass wir über Bayer Leverkusen sprechen sollen mit Kit 89. Natürlich ein Verein, der auf dem Aufmarsch ist. Und vor allem, da sticht eine Person hervor. Ein Schweizer wieder. Natürlich wissen wir mit dem Schweizer Auge, gucken wir die Bundesliga natürlich an.
Es gibt auch noch einen Spanier und einen Deutscher. Der
ja, logisch.
Gibt auch, ja.
Logisch. Aber Granit Xhaka, eine große Persönlichkeit. Aber auch nicht immer ganz unumstritten. Felix, wie siehst du seine Entwicklung? War das ein guter Entscheid von Arsenal zu Bayer Leverkusen zu wechseln?
Also ich muss natürlich als FC-Fan vorneweg schon sagen, Leverkusen nicht mein absoluter Lieblingsverein. aber mal ganz objektiv betrachtet, ist es schon wirklich krass, was die da gerade für eine Arbeit leisten. Mit der Kohle von Diaby da wirklich auch den Kapitän von Arsenal nach Leverkusen zu holen, ist schon einfach geisteskrank. Und wenn man jetzt über Granit Xhaka selber redet, dann muss ich ganz klar sagen, der ist der absolute Macher dort im Team. Hat jetzt, glaube ich, nicht so die größten Scorerpunkte, aber wenn man mal so die Spiele beobachtet, dann sieht man ganz klar, der ist so wirklich der entscheidende Träger übers Tempo des Spiels. Mhm. Er entscheidet wirklich, wie schnell wird gekontert. Und das ist natürlich schon so wirklich, glaube ich, die Achse, die Leverkusen auch so in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen gefehlt hat. Und jetzt natürlich dann, wenn alle da auch im Sturm wirklich diese absoluten Formhochs haben, dann läuft alles zusammen. Und jetzt nehmen sie wirklich momentan wirklich die Bundesliga auseinander. Und man muss auch wirklich sagen, macht schon Spaß, diesem Fußball zuzugucken. Xabi Alonso natürlich auch ein super, super Trainer. Aber ja, ist so ein kleines weinendes Auge, ne, den Nachbarn so gut performen zu sehen. Aber man muss es zugeben, ja.
Noch schnell zu Xhaka, er hat übrigens in den Spitzenligen, in den fünf Top-Ligen Europas hat er bei weitem den höchsten, die höchste Anzahl an Pässen ins letzte Drittel, die ankommen. Mhm, ja. Das wurde jetzt gerade, ist eine sehr spezifische Statistik, aber zeigt natürlich genau, was du ansprichst. Nee, das in der Schweiz ist es immer sehr biased. Natürlich, wenn jemand spielt, dann wird das immer groß publiziert. Und das hat das Schweizer Fernsehen hat das erwähnt vor kurzem. Und es war jetzt einfach, ja, es klingt nach nichts, diese Statistik, aber es zeigt schon, wie wichtig er ist, eben für gefährliche Situationen einzuleiten.
Definitiv.
Ja. Hat Ole diese Statistik übersehen, was an 10 Desks oder die du offen hast? Das ist vorhin mal, du hast das Gefühl,
nee, die habe ich leider nicht gesehen. Ja. Die habe ich leider übersehen.
Schwach vorbereitet.
Ja, aber ich meine, Leverkusen, ist das eine Stadt, kann man die überhaupt ernst nehmen? Ich glaube, die Spieler wohnen wahrscheinlich ja weniger dort, die sind wahrscheinlich hier in Köln zu Hause oder ja,
ich weiß nur, dass damals auch Toni Kroos in Köln gelebt hat auf jeden Fall und er das auch wirklich sehr gefeiert hat, sag ich mal, in Köln. Und ja, Leverkusen ist auf der anderen Rheinseite, ist nicht wirklich das schönste Fleckchen Erde und auch das Stadion ist wirklich nichts Schönes. Ich habe auch damals schon mal gehört, letzte Saison auch für Europa League, ich glaube, VIP-Tickets haben 40 Euro gekostet. Also da hat sie wirklich das volle Programm. Besten Plätze für halt wirklich einen Preis, den du beim FC auch so nicht zahlen würdest. Also bei weitem nicht. Aber ja, Fußball spielen sie natürlich, Geld haben sie auch. Deswegen, ja.
Aber wie sieht das finanzielle Engagement noch von Bayer aus? Stecken die weiterhin noch viel Geld in diesen Verein rein oder wird es sukzessive zurück abgebaut?
Ja, ich glaube, dass vor allem jetzt auch mit dem Transfer von Diaby wirklich versucht wird, daraus so ein sustainable Ding zu bauen. Aber definitiv war damals vor allem auch diese Finanzspritzen, die waren nötig von Bayer. Aber wie es jetzt genau aussieht, weiß ich auch nicht.
Die für Kohle 50 Millionen oder sowas, ne? 50 Millionen oder
ja,
so?
45, 50, also, irgendwie sowas, ja. Ja.
Aber mal Kohle hin oder her. Ich meine, die Transfers diesen Sommer, das war so schlau. Ich weiß nicht, ob das einfach Simon Rolfes ist, aber ja, eben Xhaka irgendwie, klar, mit dem wird man jetzt kein Geld mehr verdienen, aber was der jetzt der Mannschaft bringt, dann ein Boniface, hat sich irgendwie kein Verein rangetraut, weil er irgendwie schon dreimal einen Kreuzbandriss hat. Aber schau mal, wie das aufging. Florian Wirtz, der jetzt Arsenal wollte, er hat irgendwie schon 90 Millionen für den geboten, dass der im Winter zu Arsenal geht und Rolfes war so, ja, keine Chance, ihr müsst mehr bieten und im Winter geht er sowieso nicht. Also es ist mega geil, wie das aufgeht. Also,
absolut. Auch ein Steffen Baumgart hat gesagt, der Transfer von Boniface war wirklich wesentlich schlauer als der von Harry Kane. Gut, im Nachhinein muss man das auch irgendwie vorsichtig ansehen, aber ich sag mal so, beim FC war der auch auf dem Zettel, aber natürlich die Kohle nicht.
Der Schlaue war Davies, auf jeden Fall, Davies also man musste gereicht. Mehr überlegen. Man musste dafür mehr überlegen.
Das stimmt, ja.
Ja.
Dafür habt ihr Davy Selke vor dem Sturm.
Ja, Selke Samstag ist immer selbes Ding.
Ehemaliger Bremer.
Ja gut, ein weiteres großes Thema war natürlich in den letzten Wochen oder letzte Woche das Interview von Thomas Tuchel, wo er sich ziemlich dünnhäutig gezeigt hat. Beim Sky-Interview mit Lothar Matthäus. Also schon ziemlich unprofessionell, vor allem nach dieser klaren Angelegenheit gegen den BVB, hat er sich so kindisch dann irgendwie präsentiert. Kann man das heutzutage überhaupt noch machen? Und ja, ich fand es auch speziell, dass das eigentlich ganz noch gedeckt wird von Bayern-Bossen. Die fanden, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, diese Reaktion von Tuchel. Aber ich finde, es ist eigentlich ein bisschen too much. Ole, vielleicht du?
Also ich habe mir die Interviews ja auch angeguckt, das war ja dann eher so die Schüsse so gegen, wie du gesagt hast, Lothar Matthäus und hier gegen Didi Hermann, wie er heißt, die Sky-Experten. Ja, muss natürlich irgendwie so, Tuchel ist, glaube ich, also für mich ein fantastischer Trainer. Ich halte absolut was von dem, aber ich glaube von der Persönlichkeit oder generell von seinem Umgehen sehr schwierig, einfach auch vom Typ her. Das hat man dann ja irgendwie auch früher gemerkt, als er bei Chelsea war. Ich meine, der holt die Champions League und dann hat er sich da auch mit den Chefs dann da irgendwie auch zerstritten und dann ist er wieder weg vom Fenster. Also ich meine, der hat ja schon, der Erfolg spricht ja auch schon für ihn. Aber er ist halt einfach auch schwierig im Umgang. Und klar, so welche Aussagen sind natürlich einfach unprofessionell von ihm. Vor allem, wenn du dann auch gewinnst gegen Dortmund, auch so klar gewinnst gegen Dortmund. Und ich finde zum Beispiel auf der anderen Seite hat er dann halt eine Pressekonferenz mit Edin Terzic da gemacht. Edin Terzic präsentiert sich da nach 0-4 absolut professionell. Und ja, also muss nicht unbedingt sein, aber es ist, glaube ich, einfach Tuchels Art. Und ich glaube, auch da wird sich nicht großartig was ändern an der Art. Also entweder man kommt damit klar oder man kommt nicht damit klar. Aber das ist einfach so seine Art so ein bisschen.
Ich finde trotzdem dünnhäutig ein gutes Wort, das der Linus benutzt hat, weil ich meine, okay, ich will mich auch nicht in die Schuhe von einem Bundesliga-Trainer vor allem von einem Bayer-Trainer setzen, stellen, sorry, wenn man diese Experten hat, die sowieso immer besser wissen und man
so wie wir.
Konstant, ja, genau. Konstant in
der Familie ist
auch. Aber auf der anderen Seite weiß man das auch und man wird auch dafür bezahlt als Bayern-Trainer. Man weiß es, wenn man dorthin wechselt, dass man einfach unter konstanter Beobachtung ist. Und was eben auch noch ist mit der Entlassung von Julian Nagelsmann, also die für mich total überflüssig war und eine dumme Entscheidung war. Es gibt wirklich keine große, also sie haben ja irgendwo durch, haben sie recht. Das Spiel gegen Dortmund war anders, das war jetzt eine richtig gute Leistung, aber sonst sieht man keine wahnsinnige Entwicklung in der Mannschaft, was immer auf mega hohem Level natürlich ist bei Bayern. Super hohem Level. Aber ja, ich verstehe es, wenn man sich nervt, aber es ist trotzdem eine absolut dumme Reaktion und so. Doch, dass man sich nach einem 4-0-Sieg nicht so zusammenreißen kann, meine Güte. Also, ja.
Ja, ich habe es auch irgendwie, also ich habe es einfach nicht verstanden. Also ich habe in dem Moment wirklich, ja. ich saß da und dachte mir so, warum ist er jetzt so? Und aber also ich glaube, da kam so ein bisschen so diese ganze Woche hoch. Man ist irgendwie gegen Saarbrücken auch rausgeflogen. Und es ist auch wirklich, also wirklich das ganze Bayern-Team fuckt sich so über diese Niederlage ab, weil DFB-Pokal ist jetzt auch wie vielleicht auch in anderen Nationen ein bisschen anders. Der DFB-Pokal hat irgendwie immer noch ein bisschen mehr Tradition und den wollen die Teams auch wirklich gewinnen. Und wenn da eben so eine Mannschaft wie Bayern rausfliegt, dann ärgern die sich eben extrem. Und ich glaube, er hat einfach irgendwie dann in diesem Moment so komplett überreagiert. Da sind so ein bisschen die Synapsen durchgebrannt, weiß ich nicht. Aber ja, ich habe es auch wirklich einfach gar nicht verstanden. Ja.
Ja, du hast natürlich mit dem DFB-Pokal, du hast in Deutschland ja auch nur einen praktisch Pokal an sich. Ja. Ne? Das heißt, das hat dann auch nochmal Wichtigkeit. Aber nur nochmal ganz kurze Frage an euch. Fandet ihr das jetzt so krass von Tuchel? Also dieses, das im Interview, wie er sich da verhalten hat? Also war das jetzt so ausschlaggebend für euch?
Ja, also nicht ausschlaggebend, aber ich meine, er ist einfach losgelaufen oder abgetrottelt, ohne irgendwie sich zu verabschieden, hat eigentlich das Interview abgebrochen. Ja, ich meine, war ja keine große Frage, das ist ein größeres Thema dann wird in den nächsten Wochen. Aber ich habe eher das Gefühl, dass er so sich verhalten kann oder so reagieren kann, weil er gefühlt keinen richtigen Chef aktuell hat bei Bayern. Ich weiß nicht, wer ihm aktuell jetzt berät, ob das Christoph Freund, wie heißt der Christoph Freund, oder der aktuelle Sportchef, den man geholt hat von Salzburg. Aber ja, aktuell fehlt das Personal dort, die ihm auch in die Schranken eigentlich weisen. Ich habe das Gefühl, den Herbert Heiner nimmt jetzt Thomas Tuchel nicht besonders ernst, vor allem wenn es dann um sportliche Themen geht. Ja, von dem her, ich glaube eher dort ist aktuell das Problem, dass ein fehlender Sparring-Partner eigentlich fehlt für Thomas Tuchel.
Ja, ich glaube schon, dass es bei Bayern, also auch vor allem mit Rummenigge und Hoeneß, die da auch immer wieder gerne einfach ihre Meinung reinstreuen, das aber auch mittlerweile seit Salihamidžić, wie er heißt, weg ist, nicht mehr so öffentlich tun.
Brazzo.
Genau, Brazzo. Sondern das auch eher dann wirklich nur mit dem Trainer besprechen. Ich glaube, das war auch bei Tuchel jetzt so ein Ding, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. So die Leute sagen, boah, geil, ist endlich mal ein echter, richtiger Typ, nicht so ein Bayern-Roboter, der einfach auch mal Emotionen zeigt und da ausflippt. Aber auf der anderen Seite sagen die Leute, oh, wie unprofessionell für den deutschen Rekordmeister. Und ich glaube, dass da so ein bisschen auch dann die Bosse so denken, ja, okay, das war jetzt irgendwie so ein Mittelding, ist jetzt nicht komplett scheiße. Ich persönlich fand es einfach nur, ich habe es nicht verstanden, deswegen, aber gut, was ich auch denke, interessiert auch die Leute da draußen nicht. Aber deswegen, also.
Ich muss einfach sagen, ich bin überhaupt kein Bayern-Sympathisant, war ich noch nie. Ich muss einfach wieder sagen, wo ich die ganzen, also das Interview plus die Reaktion, eigentlich trotzdem ganzen Erfolgen, es würde mich irgendwie ankacken, Bayern-Fan zu sein, weil man gewinnt alles, man wird wahrscheinlich trotz Leverkusen auf Höhenflug und so, man wird wahrscheinlich trotzdem wieder Meister und trotzdem ist immer irgendwie, ja, wenn nicht immer alles zu 1000% perfekt ist, gibt es irgendwie immer was zu motzen, sei es in der Presse, sei es, aber das meiste ist nicht mal extern verschuldet, sondern eher intern verschuldet, jetzt auch, ja, dieser Tuchel-Vorfall. Also irgendwie, keine Ahnung. Die haben einfach keinen Spaß dort. Die sind so auf Perfektion aus, die haben, für mich ist das nicht so, ist kein geiler Fußball.
Das ist halt wirklich auch diese Bayern-Mentalität, von der viele Spieler sprechen, die da hinkommen, wo extra Schichten eingebracht werden, wo irgendwie dann, weiß ich nicht, normalerweise Pause angesetzt wäre. Also das ist deren Anspruch. Ich persönlich, für mich wäre es auch nichts. Also ich bin da auch lieber Fan von einem Verein, der auch mal verlieren darf irgendwie oder mal durch eine emotionale Krise geht, ohne dass der Baum komplett brennt. Aber es ist einfach deren Anspruch.
Ja, man muss natürlich auch mal überlegen, dass Bayern, das hatte Tuchel ja, glaube ich, auch im Interview gesagt, und da siehst du ja auch irgendwie auch so ein bisschen immer bei den Aussagen von Thomas Müller, der dann vor allem dann nach den, wenn wir jetzt gegen Saarbrücken da mal gucken, der natürlich irgendwie hartes Wort auch gesprochen hat. Bayern hat natürlich irgendwie auch, ich sag mal so, die Verpflichtung, jedes Spiel zu gewinnen. Also in der Bundesliga jedes Spiel zu gewinnen, Meister zu werden, also das Mindeste immer Meister zu werden und den DFB-Pokal zu gewinnen und dann natürlich auch auf Europaebene Champions League relativ weit zu kommen, bis natürlich da auch den Titel eigentlich zu holen. Also diesen Anspruch hat ja Bayern richtig. Und die haben aber jetzt natürlich ganz klar auch gemerkt, letztes Jahr war ja schon Signal, sage ich einfach mal, es war eigentlich, ich glaube, für uns alle, und ich bin nicht unbedingt Bayern-Sympathisant, aber jetzt auch kein Bayern-Hater, aber ich glaube, für uns alle sehr, sehr frustrierend und schade, dass Dortmund da die Meisterschaft nicht geholt hat. Damit natürlich da auch mal so ein bisschen Schwung wieder in die Bundesliga reinkommt, weil das ja sonst sehr, sehr eintönig war alles. Dass sie und jetzt natürlich irgendwie auch merken mit Leverkusen vor einem, dann auch Vereine wieder wie Leipzig, die auch, oder wer ist jetzt gerade Dritter? Ich weiß es gerade gar nicht. Stuttgart, die natürlich auch sehr, sehr stark denen da am Nacken hängen. Die natürlich jetzt auch merken, jetzt kommt der Druck. Ne? Also wir sind jetzt nicht mehr alleiniger Herrscher in der Bundesliga, sondern man kriegt jetzt auch mal den Druck so ein bisschen von den anderen Mannschaften, finde ich persönlich ja, sehr, sehr interessant. Aber der Druck, den Bayern dann natürlich verspürt, der es wird sich, glaube ich, ich vermute, es wird sich ändern. Auch so ein bisschen. Ich hoffe es auch, dass nicht Bayern da alleiniger Sieger da für die Ewigkeit bleibt.
Ja, das ist gerade ein guter Übergang vom BVB, die letztes Jahr top waren, Und dieses Jahr eher Flop, also noch nicht richtig Flop, aber auf Tabellenplatz Nummer 5, aber in den letzten Wochen haben sie ein bisschen nachgegeben. Ich finde vor allem das Kader, wie es zusammengestellt ist, wenn es jetzt gerade im 1:1 Vergleich mit Leverkusen halt deutlich schwächer und da auch nicht stark nachgerüstet von letzter Saison, vielleicht auch zu wenig Rotation im Kader nach dieser starken Niederlage am letzten Spieltag. Ja, wie seht ihr die Entwicklung von Dortmund? Geht ja auch langsam ein bisschen bergab. Terzic kommt auch unter Kritik, ist auch nicht mehr ganz so sattelfest im Trainersessel, im Trainersitz. Wie seht ihr den BVB?
Ja, also ich persönlich, großer BVB-Sympathisant, muss sagen, da fehlt wirklich komplett diese Konstanz.
Und, kurz, ganz kurze Frage, ist es wegen der Fan-Kooperation
genau.
zwischen Köln und
genau.
Dortmund?
Ja. Ja, da fehlt eben komplett diese Konstanz und ich muss auch ehrlich sagen, ich persönlich glaube, dass es auch daran liegt, dass relativ viel am System geschraubt wird, viel umgestellt wird. Also mal sieht man irgendwie einen Benzebaini hinten rechts, dann mal einen Süle, was ich persönlich gar nicht verstehen kann. So, und dann frage ich mich jedes Mal, was macht Benzebaini im Training? Keine Ahnung. Aber ja, da wechselt einfach zu viel. Und ich finde jetzt gerade vor allem dieses Spiel gegen Stuttgart, das sollte den BVB so hart wachrütteln, weil die wurden da so zur Schau gestellt. Da hat der BVB wirklich mal gezeigt, was sie auch können, bei VfB auch wirklich gezeigt, was sie können. Ich weiß nicht, wie viele Torschüsse, das war ja unfassbar, aber ich finde es auch extrem traurig. Ich mag den BVB ja wirklich sehr gerne, aber da läuft es irgendwie nicht so an allen Ecken irgendwie so rund. Dann hast du mal einen Füllkrug vorne, aber kannst ihn irgendwie nicht wirklich bedienen. Und ja, es ist immer gibt's irgendwo eine Stellschraube, die dann wieder locker wird, wenn die andere wieder festgezogen wurde.
Mhm. Also vor allem Süle wurde vor allem rumgeschickt gegen Stuttgart. Ich glaube, der wusste die erste.
Der war am Ende.
Wusste kaum, wo er ist gerade, ja, ehrlich gesagt.
Aber ihm geht es gefühlt in jedem Spiel so.
Ja. Ich find's komisch, warum das nicht besser läuft beim BVB, wenn man auch sieht, wie teuer die ihre Spieler, ihre Top-Talente verkaufen konnten. Dieses Jahr ist es irgendwie nicht so gelungen oder bis jetzt noch nicht so, dass man wieder eine neue Welle an Top-Spielern holen kann und die weiterentwickeln kann. Vielleicht hätte man auch einfach mal probieren sollen, Spieler länger behalten zu können, aber ich verstehe auch, warum das schwierig ist, weil man halt einfach auch, ja, immer Bayern auch noch vor der Nase hat, nur schon in Deutschland und dann, ja, spanische und englische Vereine mit mehr Geld. Aber ja, ich finde es schade, weil jeder Konkurrent von Bayern, der weg ist, macht halt die Bundesliga weniger interessant.
Ja.
Und ja, Ole, du hast gesagt, die anderen Vereine, die noch dran sind, aber eigentlich kann man sagen, ist nur noch Leverkusen zusammen mit Bayern. Ich meine, Stuttgart hat auch schon 5 Punkte Rückstand auf Bayern und das heißt de facto, ja, wird auch schon wieder eng, um da noch irgendwie den Gap schließen zu können. Würde ich jetzt mal behaupten.
Mhm. Ich glaube, in diesem Sommer war Sebastian Kehl das erste Mal selber verantwortlich für die Transfers. Also alle Transfers hat er getätigt. Und ich fand wirklich, nach der letzten Saison hätte man mehr Rotation im Kader vornehmen sollen. Also gab es eigentlich nur 3 prominente Zugänge mit Felix Metscher, der sehr umstritten ist im PVP-Kreis, und dann Marcel Sabitzer, wo ich noch nie ein Riesenfan war. Und dann, Lücke. Füllkrug, der Last-Minute-Transfer, weil sie niemand anderes bekommen haben. Das war der einzige Stürmer noch auf dem Markt. Ich weiß. Aber Ole, ist gerade eine Frage an dich. Ich meine, wie siehst du die Arbeit vom Sebastian Kehl? Also in den letzten Jahren hatte Dortmund eine andere Transferstrategie gefahren, hatte mehr Spieler aus dem Ausland geholt und dieses Jahr eigentlich mehr Spieler, die man auch aus der Bundesliga kennt. Relativ viel Geld bezahlt auf die Spieler. Also ein Felix Metscher haben sie, glaube ich, 30 Millionen bezahlt, habe ich im Kopf. Ein Füllkrug kostet wahrscheinlich viel Lohn. Hätte man da nicht vielleicht cleverer oder bessere Transfer tätigen können?
Also mit Transfer tätigen, da bin ich leider kein Experte von. Aber wenn man natürlich jetzt mal überlegt, wen Dortmund da jetzt natürlich wieder hat gehen lassen, und ich sage immer, ganz provokant hat gehen lassen, weil ich da bei Dortmund eigentlich dann doch immer, klar wird es dann irgendwie schwierig, Spieler wie Haaland oder auch Bellingham auch zu halten, aber dass in Dortmund häufig schon nach dem Motto gegangen wird, wir bauen die Spieler auf und wenn sie in ihrer Primetime sind, dann gehen die, dass Dortmund da auch einfach keine Konstanz reinkriegt. Was haben die jetzt für Bellingham gekriegt? 90, 100 Millionen oder wie viel haben sie da gekriegt? Und was du jetzt natürlich irgendwie auch gesagt hast, dafür auch ziemlich schwache Transfers. Also mir ist natürlich schon eine Träne auch verdrückt worden, dass Füllkrug natürlich von Werder gegangen ist. Das war natürlich aber früher oder später auch klar. Aber wenn man jetzt irgendwie einen ganz klaren Fokus irgendwie mal guckt, man guckt sich jetzt mal irgendwie den Sturm an, den Dortmund da hat mit Malen, mit Moukoko ja auch, der noch sehr, sehr jung ist, oder mit Alea, den man noch von Ajax geholt hatte, eigentlich echt ein sehr, sehr starke Qualität, finde ich, da vorne, die halt einfach aktuell noch überhaupt nicht funktioniert. Wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, Julian Brandt schießt aktuell die meisten Tore von Dortmund, den ich jetzt eigentlich normalerweise als nicht so stark sehe. Da harmoniert es halt einfach auch noch nicht so richtig mit dem Sturm. Und damit wird auf jeden Fall Dortmund, schätze ich mal, demnächst da auch was machen. Weil so aktuell, gut, Füllkrug hat jetzt auch getroffen, aber wird jetzt mal spannend, wie sich das bei Dortmund weiterentwickelt, weil man hat natürlich irgendwie auch den Aspekt Moukoko, ihr wisst es ja selber, war glaube ich irgendwie der Jüngste, der in der Bundesliga getroffen hatte, da mit seinen knappen 15 oder 16 Jahren. Die Entwicklung ist eher so mittelmäßig, glaube auch immer wieder geplagt von der einen oder anderen Verletzung. Weiß ich nicht, wie ich so seine Perspektive bei Dortmund so sehe, ob der jetzt auch der Schlüsselspieler im Sturm wird oder nicht. Und ja, ein Adeyemi, von dem halte ich aktuell eigentlich auch was. Muss man halt mal gucken, ob sich diese Spieler entwickeln. Also Dortmund, man sieht ja, Dortmund hat die jungen Spieler auch mit dem Reina, der im offensiven Mittelfeld ist. Die haben ja die jungen Spieler, die eigentlich auch was drauf haben. Das muss dann halt einfach auch nur harmonieren. Und es kann natürlich nicht immer funktionieren, wie jetzt in der Vergangenheit, was Dortmund da auch an Talenten hatte. Also kann ich jetzt schlecht sagen, ob jetzt Kehl da einen guten Job oder einen schlechten Job da irgendwie gemacht hat. Das hat halt einfach bis jetzt, obwohl sie in der Champions League aktuell ja, glaube ich, noch auf dem ersten Platz sind vor PSG, da sind sie ja noch sehr stark. Das musste halt einfach besser harmonieren zwischen Mittelfeld und Sturm. Aber ich glaube, dass der Kader an sich schon eine gewisse Stärke hat.
Kann ja noch kommen. Genau. Vor allem Reus macht es nicht schlecht.
Ich wollte gerade sagen, ja. Weil der wird auch wichtig für Dortmund. Ich meine, man hat auch am Anfang, also ich meine, da waren diese Patzer gegen Heidenheim, Bochum, Unentschieden. Frankfurt, okay, gutes Team. Aber man hat auch am Anfang gesagt, so, die haben eklig 1-0 gewonnen. Und man dachte, ja, okay, das ist jetzt nicht wirklich überzeugend. Aber auf der anderen Seite, sie gewinnen halt. Und jetzt, gut, zwei Niederlagen hintereinander. Man redet wieder darüber, was ist bei Dortmund los? Also es ist auch immer so ein, wie ich gesagt habe, kein konstantes Ding bei denen. Und wenn sie das irgendwie wieder hinkriegen, da ein bisschen Konstanz reinzubringen, dann glaube ich, dass sie auch wieder einen guten Aufmarsch nach oben machen können. Aber jetzt Bayern oder Leverkusen challengen, das sehe ich diese Saison auch auf jeden Fall nicht.
Mhm. Ja, ich hätte gesagt, dann schließen wir das Thema BVB ab und kommen noch zur Rubrik drei Fragen oder die Fragerunde, die wir immer bei uns eingebaut haben im Podcast. Diese Woche ist Tim dran.
Genau. Ich muss euch, falls ihr danach noch Köln besprechen wollt oder so, ich muss euch einfach etwas früher verlassen, leider. Darum würde ich euch gerne noch die drei Bundesliga-Fragen stellen, die ich vorbereitet habe. Und zwar beginnen wir mit der ewigen Tabelle der Bundesliga. Bis vor einigen Jahren war ja HSV der Bundesliga-Dino, eben am längsten in der Bundesliga von allen Vereinen. Aber mittlerweile hat sich das verändert. Welche drei Vereine haben am meisten Spiele in der Bundesliga? Und gleichzeitig ist die Tabelle ist noch interessant. Die mit den meisten Spielen, die haben jeweils schon auch am meisten Punkte. Einfach, falls ihr mir die ersten drei geben könntet.
Meinst du am Stück oder insgesamt, seitdem es die Bundesliga gibt?
Insgesamt, seit der Gründung der Bundesliga. Das war ungefähr so 60 Jahren, glaube ich, oder?
Soll jeder seine eigene Meinung oder sollen wir das zusammen erarbeiten jetzt hier?
Wie? Jeder mal ganz schnell, ganz kurz, 1, 2, 3. Also
Felix. Keine Groupwork, Ole.
Da würde ich sagen, Bayern, Schalke und Stuttgart.
Okay. Bulle?
Bayern, Dortmund und Werder Bremen.
Linus?
Bayern sicherlich, Hamburg und dritte. Warte, gib mir noch kurz 5 Sekunden.
Das ist eigentlich schnell genug.
Dafür haben wir keine Zeit im Podcast, sorry. Okay, ja, Ole hat sowieso schon gewonnen. Oh, Ole hat in der genau richtigen Reihenfolge. Bayern mit 1987 Spielen und 4024 Punkten und dann mit großem Abstand Borussia Dortmund mit 3100 Punkten und 1911 Spielen und dann Werder mit 1979
Spielen. Der Ole hat doch die Tabelle auch.
Also Werder hat am zweitmeisten Spiele, sorry, und am drittmeisten Punkte.
Aber es müsste, glaube ich, HSV dann fast danach kommen. Ne? Aber HSV war jetzt, glaube ich, zu lang einfach in der zweiten Liga.
Die sind leider, also die sind nur noch auf dem 6. Platz in Sachen Anzahl Spiele. Ja,
ist interessant. Aber Bremen, als du es gesagt hast, dachte ich mir auch, das war ein Good Call. Ja.
Und Stuttgart ist dann Vierter, also es war auch kein schlechter Guess. Mhm. Okay, dann kurz zu Transfermarkt. Laut transfermarkt.de die ersten, also unter den ersten 20 Spielern sind fast alles Bayern-Spieler mit den höchsten Marktwerten, aber welcher ist der erste Nicht-Bayern-Spieler unter den Top, also ist der Spieler mit dem dritthöchsten Marktwert der Bundesliga? Wer ist das?
Bundesliga?
Genau.
Darf ich meinen Tipp? Also mir fällt direkt was ein.
Ja.
Ich würde Wirtz sagen.
Ja, same.
Ja, okay, können wir gerade auflösen. Ist korrekt. Harry Kane führt das Ganze an, weil halt Bayern auch so viel Geld ausgegeben hat. Ich denke aber nicht, dass man den für gleich viel Geld verkaufen kann, wie man Wirtz verkaufen könnte. Neben, wie ich schon vorhin erwähnt habe, wollen die mehr als 90 Millionen für ihn. Es wurde ganz klar kommuniziert von Rolfes. Okay, und dann noch.
Tim, du bist auf stumm.
Oh, Entschuldigung. Ich war kurz auf Mute. Was ist die längste ungeschlagene Serie im deutschen Profifußball? Oder nicht, wie lange sie war, sondern von welchem Verein? Also es ist erste und zweite Bundesliga zusammen.
Erste und zweite Bundesliga zusammen.
Ungeschlagene Serie. Also Spiele in Folge, die man einfach nicht verloren hat.
Ganz genau. Und vielleicht noch als kurzer Tipp, das war 2018.
Aber wir sollen jetzt einfach nur den Verein sagen, oder wie?
Den Verein sagen, genau. Vielleicht als Tipp, ein Schweizer war involviert.
Ja gut, dann gehe ich mit Union Berlin, die aufgestiegen sind.
Ah jo, stimmt. Na klar.
Haben die echt?
Unglaublich, ja.
Ja,
das hätte ich nicht. Also ich
deswegen auch zweite und erste Bundesliga zusammen, ja klar.
Ganz genau. Also es ist mega krass.
Bayern München gesagt irgendwie.
Urs Fischer wurde beim FC Basel rausgemobbt. Vielleicht noch als kleine Nebenbemerkung, seit da geht's mit dem FCB bergab, aber das weiß ich nicht gut genug.
Ja, schon unser Basler.
Und dann eben ist man direkt in der ersten Saison mit ihm aufgestiegen und hatte eine Serie mit 17 Spielen umgeschlagen. Das war echt krass.
Krank.
Genau. Ja. Jungs, ich muss leider los, aber es war mega interessant, mit euch zu sprechen. Und ihr seid wieder willkommen.
Ja, genau. Danke.
Bald wieder mal so ein Special machen, Linus, fände ich cool.
Yes, yes.
Vielen Dank.
Tim, mach's gut.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ja, wir Podcaster sind natürlich auch busy. Neben unserem Podcast-Leben haben wir diverse andere Termine noch. Gut. Ich hätte gesagt, wir gehen weiter. Mit Köln hätte ich gesagt, was ich auch spannend fände, deine Meinung dazu zu haben. Ist auch ein Trainer, der schon lange, ich weiß gar nicht, seit wann der schon tätig ist bei Köln, aber ich finde es auch ein guter Match. Steffen Baumgart, der in seinem Kleiderschrank, glaube ich, nur gefühlt T-Shirts besitzt. Und also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt
Strandurlaub. Und die Peaky Blinder Mütze hier.
Genau, ja.
Die Opa-Mütze, genau. Mhm. Felix, hast du noch volles Vertrauen in Steffen Baumgart und seine Arbeit?
Jein, das ist sehr schwierig. Also eigentlich ja. Ich müsste eigentlich ja sagen, weil ich vor allem natürlich auch so ein bisschen jetzt die Jahre zuvor sehe, was Steffen Baumgart aus dem FC gemacht hat. Und die letzten Saisons waren auch wirklich gut. Man hat vorher wirklich Fußball geschaut, den man sich nicht gerne angucken wollte. Und durch Steffen Baumgart wurde da wirklich auch mal Angriff gespielt. Ich weiß noch, er hat einer seiner ersten Spiele hat er gesagt, mein Fußball sieht so aus, dass ich viele Tore schießen will. Und wenn ich mir aber auch selber welche einfange, ist es egal, solange wir halt eben mehr Tore schießen. Und diesen Fußball haben wir in Köln natürlich, vor allem auch als Kölner, sehr emotionale Fußballfans, sehr geliebt. Jetzt gerade ist es eben, ja, es ist gerade extrem schwierig. Er versucht, und das finde ich auch gut eigentlich, immer noch diese Linie zu fahren. Er will diesen Fußball noch spielen. Das einzige Problem ist wirklich die Mannschaft, die das nicht so ganz rallt und das irgendwie nicht so ganz umsetzen kann, wie er es gerne haben möchte. Also ich habe dieses Gladbach-Spiel gesehen, natürlich für uns ein unfassbar wichtiges Derby. Und der FC hat wirklich so gespielt wie letzte Saison. Mutig, mit Risiko, nach vorne, Gegenpressing, war wirklich mega geil. Und dann bam, wieder komplett das Gegenteil in den letzten Spielen. Gegen Bochum auch wieder so zaghaft. Und ich glaube, es liegt einfach gerade so ein bisschen daran, dass die Mannschaft sehr unter Druck steht, weil sie wissen, sie stehen unten drin. Sie wollen eigentlich diesen Fußball spielen, aber da kommen keine Pässe irgendwie in die Zwischenräume. Da wird hinten rum der Ball rumgeschoben und es dauert einfach auch viel zu lange, bis man dann eben auf der anderen Seite ist, um irgendwelche Lücken zu öffnen. Deswegen, ich glaube, die Mannschaft braucht nochmal so einen Push in dem Sinne, dass sie auch eben gesagt bekommen, sie können mit Risiko spielen, denn nur so funktioniert auch der Fußball von Steffen Baumgart. Und solange du dir klar welche einfängst, ist es eben so, muss halt nur dann auch eben vorne eben die Tore machen und Chancenverwertung. Klar, das Ding ist auch wirklich gerade nicht so prickelnd beim FC. Aber das ist auch so eine Glückssache. Das Glück muss man sich erarbeiten, das tun sie eigentlich. Viele Aluminiumtreffer, vor allem in den ersten Spielen, dann blöd 2-1 verloren öfter mal.
Mhm. Aber ich meine, es ist immer schwierig, wenn man vor allem unten im Tabellenkeller ist, ich kenne es von Basel, dann irgendeinen offensiven Fußball zu spielen, das geht nicht ganz Hand in Hand, weil da muss man eigentlich gefühlt über die Defensive kommen. Und das ist eigentlich nicht die Spielphilosophie von Steffen Baumgart. Darum habe ich auch das Gefühl, ehrlich gesagt, aus meiner Perspektive, dass da bald ein Cut kommen muss und dass da ein neuer Impuls die Mannschaft auch braucht, um vielleicht auch die Altlasten irgendwie loszuwerden. Aber ich meine, wenn ich auch die Transfers angucke vom Sommer, hat man die also jetzt ganz ehrlich, da hat die Top 3 Mannschaften in der Schweiz haben da geilere Transfers als Köln getätigt.
Ja.
Also ich
weiß jetzt nicht, wer zuständig ist. Der FC hat auch am wenigsten Geld ausgegeben im Sommer. Also das ist schon beachtlich. Man hat auch 55 Millionen Schulden, vor allem auch aus dieser Corona-Pandemie. Da wird halt eben viele Fans sagen, der FC totgespart. Viele sind auch mit Christian Keller wirklich gar nicht zufrieden wegen eben dieser Transfers. Es kann schon sehr gut sein, dass so ein Hector und so ein Skiri eben diese Achse waren, die auch diesen Erfolg gebracht haben in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz denke ich schon, dass auch so ein Ljubicic dann eben diese Lücken füllen könnte. Ein Waldschmidt hat man auch. Es ist gerade so ein bisschen der Wurm drin, wovor ich nur Angst habe, wenn dieser Cut kommen sollte und welcher Trainer es auch immer wird, der Fußball wird sich definitiv ändern und ich weiß nicht, wie gut diese Mannschaft damit jetzt dann in dieser Situation klarkommt, wieder ihre Spielweise zu ändern. Das bleibt spannend auf jeden Fall.
Ole, was ist deine Meinung als Außenstehender zum FC? Siehst du dort, dass man auf einen grünen Zweig kommt?
Also ich verfolge das jetzt ja eigentlich nur so im Gesamtbild von der Bundesliga. Ich habe jetzt so, Köln ist jetzt für mich auch so ein bisschen Verein. Also ich habe jetzt keine Liebe mit Köln, aber ich habe jetzt auch keinen Hass mit Köln. Finde ich eigentlich auch einen sehr, sehr konstanten, starken Verein. War immer mit dem Verein sehr verbunden, auch in der Hinsicht, dass ich da sehr stark fand, da auch wie zusammen die halt praktisch in die zweite Liga gegangen sind und dann auch wieder hochgekommen sind. Und dann ja auch, glaube ich, jetzt müsste ich mich aber verbessern, ich glaube, der Baumgart, dass er die da auch ganz kurz vom Abstieg auch noch gerettet hatte, ne? Das ist, glaube ich, auch da, oder? War das nicht?
Nee, ich glaube, er hat dann den FC übernommen, da bin ich auch gerade überfragt, Ja, also kann schon sein. Ja.
Also Köln, ich sag mal so, Köln ist ja auch schon ein bisschen ähnlich wie Werder, auch keine wirkliche Glanzleistung in der Bundesliga.
Nein, sondern die spielen immer gegen den Abstieg.
Sondern man schwimmt irgendwie so in der Mitte und unten drin, was ja eigentlich auch die letzten Jahre immer eher das Spannendere für die meisten Fans waren, als was oben immer passiert, weil oben war ja nicht immer sowieso immer klar. Ich vermute einfach mal, dass sie das aber mindestens wahrscheinlich noch bis zur Rückrunde da mit dem Baumgart da weitermachen werden. Und da muss man halt einfach mal gucken, weil ich glaube, wie sieht's jetzt aus? Letzter oder punktgleich mit Union?
Ich glaube, vorletzter, ein Punkt mehr oder sowas.
Ja, muss man halt einfach mal abwarten. Aber so ins Detail kenne ich mich da jetzt bei Köln nicht so wirklich aus, muss ich zugeben.
Ja. Ja, wollen wir noch zum letzten Fragen kommen? Zu Werder Bremen, wo der Namensvetter von Ole auch Trainer ist, der Ole Werner. Läuft ein bisschen besser, aber ich meine, am Wochenende war schon ein harter Dämpfer für Werder Bremen. Ist mal 2-0 in Führung gewesen gegen Eintracht Frankfurt und hat den Sieg noch verschenkt. Am Ende schon ziemlich bitter.
Ich muss dazu noch sagen, da ich ja gerade in Hamburg bin und meine Kumpels hier, die jetzt auch Werder-Fan sind, es gibt hier eine Kneipe, auf der Sternschanze, die überträgt wirklich Werder. Also sind auch echt viele Werder-Fans da. Und wir sind jetzt, glaube ich, da bin ich jetzt das dritte Mal jetzt in Folge, sind wir da jetzt hingegangen, so eine richtig typische Raucherkneipe. Also stinkt wirklich dieser ganz klassische kalte Rauch, den du da verspürst. Und ja, also kann ich wenig zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gegen Frankfurt ein 2-2 rauszuholen, finde ich in der aktuellen Lage, wenn du dir allein auch mal Frankfurt anguckst, eigentlich stark. Aber wie du das Spiel natürlich da aus der Hand gibst, ist unfassbar. Also fehlen da teilweise echt die Worte. Ich finde es jetzt auch schon seit mehreren Spielen, wenn man sich das irgendwie mal anguckt, ein Duxch vorne mit einem Boré. Duxch finde ich aktuell nicht gut. Ja, der macht da jetzt vielleicht seine 2 Tore in den letzten 2 Spielen, aber bis auf der Elfmeter war das gar nichts am Wochenende. Der ist gar nicht präsent. Also da vorne, finde ich, fehlt total das, ich sag mal so, diese Offensivpräsenz. Die sind alle viel zu langsam. Also da komme ja ich fast noch hinterher. ja, und dann fängst du dir halt einfach ganz klar schnell da 2 Buden ein, was absolut verdient war, weil Werder da einfach auch wieder pennt, weil das dann einfach auch nur diese weiten Bälle nach vorne sind und da ist halt einfach auch überhaupt gar kein System dahinter. Also hätte auch sein können, dass Frankfurt da auf jeden Fall auch nochmal knipst. Und dann wäre es natürlich sehr, sehr bitter gewesen. Jetzt mit dem 2-2 würde man jetzt sagen, okay, gut, kann man auch drüber hinwegschauen. Aber ich sehe da auf jeden Fall auch ganz, ganz große Schwächen bei Werder aktuell. Vor allem finde ich, so Zusammenspiel auch Mittelfeld, Offensive. Also man kann jetzt nicht sagen, die Werder-Spieler treffen nicht, aber ich finde sonst das Gesamtspiel ist nicht gut aktuell.
Ich meine, sicherlich auch ärgerlich, dass Lücke dann last minute noch transferiert wurde und da konnte man auch keinen Ersatz mehr kaufen oder ihn noch ersetzen. Jetzt, ich glaube, weiß gar nicht, wann das publiziert wurde, die News, dass Frank Baumann, glaube ich, nächsten Sommer aufhört. Der war jetzt auch über mehrere Jahre bei Werder Bremen tätig. Weißt du vielleicht da mehr, wer vielleicht in diese Rolle reinschlüpft?
Weiß ich. Also ich hab's jetzt auch mitgekriegt, dass er jetzt Ende ist. Also auch Baumann, um das jetzt auch mal hier vorsichtig auszuformulieren, nicht, dass ich irgendwelche Hassnachrichten kriege. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber auch immer diese Vetternwirtschaft in der Bundesliga, davon weiß ich nicht, was ich davon immer halten soll. Dass halt jetzt ein Baumann als ehemaliger Werder-Spieler da jetzt in diese Position halt auch gekommen ist. Also wie gesagt, wer da jetzt als Ersatz ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wen die da jetzt irgendwie nehmen. Ich hoffe da mal einen Qualifizierten, ganz klar. Und ja, wird man halt einfach mal sehen.
Aber du bist ja noch aktuell auf Jobsuche. Könntest du dich morgen ja bewerben?
Also muss ich sagen, sehr interessanter Job eigentlich, aber
mit diesem Podcast hast du auch etwas.
Genau, aber ich bin kein ehemaliger Werder-Spieler und deswegen komme ich da wahrscheinlich nicht in die Position.
Aber laut deinen Aussagen würde es dann wahrscheinlich Clemens Fritz werden, oder?
Ich glaube, der ist ja aktuell irgendwie Talentscout, ne? Bei Werder, irgendwo da in dem Bereich. Könnte eigentlich sein.
Ja, ihr habt ja auch unfassbar viel Talent bei Werder Bremen, muss man auch hier mal sagen.
Tja.
Ja gut, dann hätte ich gesagt, kommen wir noch zum letzten Themenpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Die EM, ich glaube, da wurde am Freitag bekannt gegeben, die lenigen Leute, oder wann war es? Nein, es war gestern, 14. November, wurde bekannt gegeben, ja, den lenigen Leuten, die Tickets bekommen haben, die Glücklichen. Mhm. Ich war nicht einer derjenigen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Habt ihr euch auch auf Tickets beworben?
Ich wollte es eigentlich immer machen, aber hab's irgendwie nicht so richtig hingekriegt, muss ich sagen. Irgendwie wurde mir auch immer gesagt, ja, man hat noch Zeit. Keine Ahnung, ob das jetzt noch möglich ist oder nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe mich jetzt nicht aktiv um Ticket da gekümmert. Nee.
Ja, ich auch nicht. Ich meine, gehört zu haben, dass es noch wohl Phasen geben wird, wo man sich nochmal bewerben kann.
Okay. Aber schon ein Traum, oder? Für als Deutscher EM wieder zu Hause zu haben.
Aber hol uns doch nochmal, weißt du, wie das denn da der Ablauf ist, mit den Tickets sich holen? Also ich glaube, das ist ja irgendwie auch nur bewerben und kriegst du dann auch deine Stadt fest zugeteilt oder kriegst du einfach nur ein Ticket für Gruppenspiel, Ticket für Viertelfinale, Ticket für Achtelfinale, weiß ja auch noch gar nicht, wer wie spielt irgendwie.
Also du kannst wie bei den letzten WMs und EMs kannst du, glaube ich, zwei unterschiedliche Wege einschlagen. Einerseits kannst du einfach für eine Spielstätte und einen bestimmten Datum einfach das Ticket kaufen, dann kannst du dir, glaube ich, drei oder vier unterschiedliche Kategorien aussuchen. Halt, je bessere Plätze, desto teurer, logisch. Und dann andere Möglichkeit ist, dass du Follow My Team machst, also du gehst wie mit deinem Team mit, also sprich dein Land, verfolgst und dann sagst du irgendwie, ja, Achtelfinale, wenn die Schweiz dorthin kommt, dann hätte ich gerne Tickets. Das Doofe ist einfach, jetzt Deutschland ist für Schweiz relativ easy, weil du kommst gut hin. Aber ich habe es damals auch für Russland gemacht mit Freunden und dann hätten wir 5 Tage, bevor das Spiel stattgefunden hätte, in St. Petersburg oder keine Ahnung wo, hätten wir Tickets bekommen. Ja. Dann hätten wir an dem Datum Flug kaufen müssen oder ja reservieren müssen, weil den Flug kannst du ja nicht schon vorgängig schon irgendwie ja kaufen, dann wieder stornieren. Also wäre dann eine teure Angelegenheit geworden. Jetzt in Deutschland ist es natürlich einfacher als Schweizer.
Aber mussten das damals dann andere, dann mussten das die anderen ja auch machen, so oder nicht?
Ja, also du kannst einfach sonst halt das Ticket kaufen für eine bestimmte Datum und dann da kannst du vielleicht davon ausgehen, dass deine Mannschaft so weit kommt. Also für die Schweiz ist halt nichts fix. Also
für Deutschland auch nicht aktuell. Ja.
Also, ja gut,
also
ja.
Wir haben Glück, dass wir die ausrichten und dabei sein können. Ja, das muss ich einfach ehrlich aktuell so sagen.
Ich fand auch letztens geil, dass Ole einmal betrunken nach Hause kam und dann eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde in den Plädoyer gehalten hat am Abend über Kai Havertz. Wie unfassbar schlecht Kai Havertz ist.
Also da muss ich zustimmen. Also was der da in der Nationalelf abspielt, ist wirklich, tut weh. Also ich verstehe es auch nicht.
Also Linus, man muss aber auch fairerweise dazu sagen, will ich gar nicht lügen, stimmt, aber man muss fairerweise einfach dazu sagen, mir geht's auch ganz klar einfach darum, dass, also mir ist das, wie gesagt, egal, was jetzt zum Beispiel Havertz da bei Arsenal fabriziert, aber mir geht's halt einfach darum, dass du in der Nationalmannschaft einfach auch einen Auftrag fürs Land hast und einfach auch, und man einfach auch nicht dieses Gefühl hat, dass du halt einfach auch für das Land kämpfst, ja, und wenn man jetzt mal irgendwie die WM anguckt und dann da irgendwie so ein Haufen von Jünglingen, die da vorne irgendwie spielen und da kein Biss dahinter ist, das ist halt einfach auch eine absolute Enttäuschung da einfach für einen war und diese Schönspielerei und man will sich da nicht dreckig machen und man will sich da, man will da nicht kämpfen und also das hat mir wirklich von vorne bis hinten da bei den meisten, und Sané will ich da auch gar nicht rausnehmen, hat mir wirklich bei den meisten absolut gefehlt. Also das war eine super Enttäuschung. Ich weiß noch, wir haben die ja alle da im Public Viewing da in Lissabon geguckt und ich war so enttäuscht von der deutschen Nationalmannschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Einfach auch das Auftreten für das Land, für die Fans, das war absolut nix. Und wenn das so weitergeht, dann ja, also da muss Nagelsmann auf jeden Fall mal einen Umbruch machen. Ich sage nicht, dass Havertz der kein potenzieller Spieler für die deutsche Nationalmannschaft ist, aber da muss sich da was ändern. Die müssen einfach mehr kämpfen, mehr beißen für den Sieg einfach auch. Wenn du jetzt mal überlegst, 2014, als wir Weltmeister geworden sind, was hat bitte einfach da Bastian Schweinsteiger abgerissen für die deutsche Nationalmannschaft? Also Schweinefußballgott, ist einfach so. Wenn du das einmal gesehen hast, wie häufig der verletzt wurde mit einem Cut am Auge und mit hier und da und hat gekämpft bis zum geht nicht mehr. Das fehlt einfach komplett von vorne bis hinten in der deutschen Nationalmannschaft. Und wenn die so weitermachen, wie es aktuell ist, dann wird das überhaupt nichts dann nächstes Jahr.
Also ich muss sagen, die zwei Testspiele jetzt gegen die USA und Mexiko waren okay. USA ist ein okayes Team, wird auch besser, ist natürlich nicht jetzt das krasseste 3-1. Mexiko, 9. in der FIFA-Weltrangliste, dann 2-2, muss ich sagen, hätte ich in einem Gruppenspiel in der WM auch genommen. Aber ich bin auch wirklich gespannt, wie das jetzt anhält und was daraus jetzt wird. Was ich jetzt schon mal auf jeden Fall besser finde, ist, dass Nagelsmann, dass so auch dieses ganze Heckmeck um die deutsche Nationalmannschaft, von wegen, wir müssen die Fans mehr ranholen und hier und da, und jetzt Nagelsmann halt eben sagt, wir wollen die Fans eben nicht ranholen, indem wir es ihnen sagen, sondern indem wir eben guten Fußball spielen. Das soll einfach über den Fußball kommen, weil so ist es auch dann nachhaltig. Das finde ich schon mal gut. Inwiefern das jetzt natürlich dann klappt, das werden wir dann auch am Wochenende sehen.
Linus, ganz kurz. Wir wollen jetzt ja auch noch was Kleines Gutes für die Schweiz, für deine Fans aus der Schweiz. Was sagst du denn für heute Abend bei dir?
Für die Fans aus der Schweiz. Ich weiß jetzt nicht genau, wann du ansprichst, aber ja, heute Abend natürlich sehr, sehr wichtiges Spiel für die Schweiz. Schon schwierig. Also gerade gegen eine Nation. Ich finde auch speziell, ich meine, die Gruppe von der Schweiz, weiß ich nicht, ob ihr die kennt, aber hat alles Länder drin, die politisch schwierig sind und instabil mit Kosovo und keine Ahnung was sonst noch. Also schon eher, und dann hat es auch noch diese starke Verbindung zwischen Schweiz und Kosovo und Albanien allgemein. Also, aber heute Abend gegen Israel, extrem wichtiges Spiel. Ich glaube auch wieder das erste Spiel für Israel, für die Spieler, die auch in Israel spielen. Ich glaube, die sind irgendwie ins Ausland gewechselt oder gegangen und haben dort trainiert, weil die Liga wurde eingestellt. Also die haben sich fit gehalten irgendwo. Also es ist wirklich so eine Blackbox, die man erwartet heute Abend oder die man erwarten kann. Und was ich einfach hoffe, wirklich, dass die Jungs das einfach ernst nehmen. Ich habe letzte Woche bei Tommy Schmidt reingehört, da war Fabian Scheer zu Gast, und die gehen schon alle davon aus, dass die EM schon nächstes Jahr fix eingeplant ist für die Schweiz. Also die müssen erstmal diese Runde überstehen.
Aber es sieht ja ganz gut aus aktuell.
Ja, das sagt jeder. Aber wir haben die letzten Spiele am Ende unnötig immer noch unentschieden gespielt. Und also war zum Teil wirklich auch eine Frechheit. Diese Spiele. Wir fangen jetzt gar nicht mit dem an. Mal gucken. Also ich hoffe, dass der Trainer die richtige Einstellung der Mannschaft mitgeben kann. Und da ist vor allem auch ein Führungsspieler wie Granit Xhaka und Jan Sommer gefragt und vielleicht Manuel Akanji, die richtige Richtung vorgeben.
Ist Sommer der erste Torhüter aktuell?
Er ist immer noch erster Torhüter, und das ist auch eine große Diskussion, weil wir hatten damals, Roman Bürki kennt ihr ja noch, war auch schon damals eine große Diskussion. Jetzt hast du einen weiteren Torhüter, der beim BVB im Tor steht mit Gregor Kobel. Dann hast du einen Jonas Omlin, der ja eigentlich, wenn er nicht verletzt wäre, auch ein sehr, sehr guter Torhüter ist. Dann hast du noch einen Ivon Mogo, und dann Schweiz hat schon 4-5 Top-Torhüter, und dann hast du noch wie heißt er schon wieder, von Salzburg, ich weiß gar nicht mehr, ob er immer noch bei Salzburg ist, den Köhn, glaube ich. Der ist auch, also wirklich auch ein Top-Torhüter. Ja, da haben wir ja keine Probleme. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne einen abkaufen.
Ich glaube, wir haben für nächstes Jahr noch nicht das Problem. Ganz kurz, was haltet ihr von der aktuellen deutschen Situation, Kadersituation, vor allem aus dem Torwart? Neuer jetzt wieder drin und Neuer ganz klare Nummer 1 für euch?
Also ganz ehrlich, was ihr vorher angesprochen habt, dass ihr die fehlende Mentalität habt, die sehe ich ehrlich gesagt nicht als Problem, weil ihr hättet eigentlich diese Achse mit Thomas Müller, wenn der spielen würde, dann hättet ihr noch einen Mats Hummels, wenn man dem das Vertrauen gibt, dann einen Kimmich, aber der jetzt aktuell nicht so performt bei Bayern, und dann hast du hinten Manuel Neuer. Also du hast eine Achse im ganzen Spielsystem, die eigentlich wissen, um was es eigentlich geht, die sich auch, ich glaube, zerreißen, vielleicht fast schon zu sehr das wollen, den Erfolg. Nicht diese Lockerheit mitbringen, die vielleicht...
Stehen, also das ist auch, glaube ich, ein bisschen das Problem. Die stehen, auch so ein Goretzka, die stehen so enorm unter Druck, wenn man eben auch vor allem an die WM 2014 denkt, diese Golden Boys um Philipp Lahm, Schweinsteiger herum, die so einen Erfolg für Deutschland geholt haben und jetzt natürlich auch, klar sind auch meistens oder Ex-Bayern-Spieler oder aktuelle Bayern-Spieler, die eben auch dann selber mit ihrer Mannschaft, mit der jetzigen Generation auch diesen Erfolg einfahren wollen und natürlich auch ein bisschen älter werden, da spielt auch ein mächtiger Druck mit. Also deswegen bin ich da auch sehr gespannt, inwiefern sie das dann auch eben auf die Jünglinge übertragen können. So ein Sané, muss ich ehrlich sagen, finde ich gerade bärenstark. Trägt das Team auch wirklich extrem, zerreißt sich auch, hat auch gemerkt, dass er auch mal zurücklaufen muss, dass er nicht nur nach vorne rennen soll. Und ich glaube, das tut extrem gut, wenn so ein Sechser dann sieht, dass ein Leroy Sané auch mal nach hinten einem Flügelspieler hinterher sprintet. Solche Aktionen, die müssen es sein, damit auch dann in diesen wichtigen Gruppenspielen die Siege kommen.
Ich finde, das Einzige, was Deutschland fehlt, ist so ein Knips da vorne.
Haben wir doch Füllkrug.
Ja, aber auf Top-Niveau, also würde ich sagen, ist die Schweiz fast besser aufgestellt mit Breel Embolo.
Nee, auf jeden Fall.
In Topform ist, würde ich sagen, hat er ein größeres Potenzial als ein Füllkrug. Ich sehe dort eigentlich die größte Schwäche. Und ich meine, eure Offensivspieler, finde ich, sind alle ein bisschen ähnlich. Also so ein Leroy Sané ist schon ein geiler Spieler, aber wenn du einen Jamal Musiala noch hast, auch so ein weiterer Zauberer, dann hast du noch einen Wirt, der auch wirklich ein geiler Spieler ist. Wenn du diese Spieler eigentlich, also das wären eigentlich die besten Spieler, wenn du die eigentlich spielen lassen würdest, dann kommt es zu einem Konflikt im System, oder?
Ich glaube, also das ist auch wirklich das Ding, Nagelsmann hat da ein riesen Luxusproblem und muss echt schauen, wie er diesen Spielern welche Positionen dann auch zuteilt, damit da auch wirklich kein Wirrwarr entsteht, weil ich meine, wenn die kombinieren, dann kracht es komplett, aber wenn sie halt eben alle auf dem gleichen Fleck stehen, dann bringt es auch sehr wenig. Deswegen, also das wird sehr interessant, aber ich glaube, wenn es einer kann, dann ist es tatsächlich wirklich Julian Nagelsmann, der ja auch hoch respektiert wird von vor allem den Bayern-Spielern. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
Und was ich noch ein bisschen sehe, ich meine, es sind alles so filigrane Techniker, aber so ein bisschen vielleicht die Wucht vorne noch, so ein stärkerer, physischer, guter Spieler, der den fehlt vielleicht vorne bei Deutschland.
Man wünscht sich einen Mario Gomez wieder her, ne?
Ja, genau. Ein Traumbody.
Schönsten Haare.
Ja, da kann ich nicht mithalten, bei beiden nicht.
Wir alle nicht.
Ja, aber ich finde, also jetzt nochmal ganz kurz auch auf die Spieler gesehen, auch wenn man jetzt so überlegt, so ein Gündogan hat auch, finde ich, ein sehr, sehr starkes Jahr dahingelegt, vor allem jetzt auch bei City. Und ihn jetzt in der Nationalmannschaft habe ich jetzt bisher auch noch immer nicht so stark wahrgenommen. Also fand ich eigentlich auch immer eher so Richtung enttäuschend. Und also ich hoffe es jetzt auch mal für die Spieler, auch so ein Sané, dass halt jetzt auch mal dann praktisch vom der aktuell starken Verfassung im Verein, natürlich auch ein Wirtz, der natürlich auch in echte Topleistung ist, also der seine Gegenspieler, der sowas von ausspielt aktuell in der Bundesliga, dass sie das dann halt auch auf Nationalmannschaftsebene da bringen. Bleibt auf jeden Fall spannend.
Vielleicht eine kurze plakative Frage noch. Ich meine eben, diese Spieler sind ja alles Multimillionäre, die müssen sich nicht mehr um ihre Zukunft sorgen. Aber ich weiß nicht, wie groß da die Prämien dann noch vielleicht noch Unterschiede ausmachen. Ob da vielleicht trotzdem mehr Geld geboten werden soll für Punkte oder für einen Sieg bei so einem großen Turnier. Oder sollte es schon selbst die Motivation sein, für die große Nation Deutschland zu spielen zu dürfen?
Felix Bammer.
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, was die Prämien sind. Ich habe mal gehört, irgendwie, dass beim Weltmeistersieg irgendwie jeder 300.000 bekommen hat, aber kann auch eine komplett falsche Zahl sein. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, inwiefern das, wenn es rauskäme, auch Deutschland so feiern würde. Ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein Punkt ist. Man hat auch zum Beispiel aus so einer Doku von Amazon gesehen, wie ein Füllkrug dann so eine Ansprache hält bei der WM in Katar und sagt, Leute, für mich sind es so mit die ersten Länderspiele für Deutschland, mein Land. So, ich möchte mir jetzt unbedingt den Arsch aufreißen und lass mir jetzt da rausgehen und die wirklich jetzt zerficken, so in dem Sinne. Ich glaube, dass das krass wieder zurückkommen muss, damit Deutschland auch wieder erfolgreich wird. Und ich glaube, dass da so Prämien nicht wirklich das leisten könnten.
Also ich halte von Prämien da auch einfach überhaupt nichts. Man muss ja überlegen, also in der Nationalmannschaft kann man sich einfach so sagen, sind alles Einkommensmillionäre, verdienen ja eh schon genug Geld, sage ich halt einfach mal. Wer zahlt denn die Prämie eigentlich? Zahlt das der deutsche Staat oder zahlt das der Staat?
Du mit deinen Steuern, Ole.
Ja. Nee, ich glaube, der DFB.
Also, ich glaube, das Geld wäre gut anders investiert. Und ich glaube, man spielt fürs Land und man spielt nicht für die Prämie, ganz klar. Ja, aber
vielleicht nur eine kurze Anekdote. Der ehemalige Präsident von Basel hat das letztens in einem Interview gesagt. Ich meine, Basel hatte auch das Problem mit der Doppelbelastung und Champions League und Liga. Und dann haben sie auch zwischenzeitlich nicht mehr so gut performt in der Liga wie in der Champions League, weil du in der Champions League 10-fach höhere Prämien kassiert hast wie in der Liga. Und dann hat die Mannschaft selber hat dieses Problem erkannt, weil der finanzielle Anreiz war dann zu stark dann aufs internationale Geschäft und du konntest viel mehr Geld grundsätzlich dort verdienen, wenn du gut performst, dass sie selber einen Deal gemacht haben, dass sie vor dem Wochenende und nach dem Wochenende ein Champions League spielen, müssen sie gewissen Punkteschnitt erreichen, wahrscheinlich 4 Punkte, nehme ich an. Und dann werden nur die Prämien vom internationalen Spiel aus bezahlt. Sonst nicht. Und ich meine, jetzt ganz ehrlich, bei diesen Spielern, diese 300.000, das spüren die gar nicht, da kaufen sie ja, Lamborghini mehr oder nicht. Ich meine, ja, gewisse haben wirklich Probleme mit dem, dass sie halt ja 3-4 Wochen weg sind von der Family, wo sie sonst eigentlich Ferien machen könnten. Und dann haben sie am Ende nur eine Woche Ferien im ganzen Jahr mit ihrer Family und dann hast du keinen finanziellen Anreiz, dann siehst du deine Family nicht. In der Schweiz wurde es auch noch verboten, die Family dann ins Hotel einfliegen zu lassen. Das sind schon alles Faktoren, die einfließen. Aber müssen wir vielleicht gar nicht mehr im Detail besprechen.
Also ich glaube, das sind Faktoren, aber ich glaube, bei Deutschland, da müssen andere Sachen erstmal stimmen, bevor man dann noch über sowas reden kann.
Ja. Alright. War mir eine große Freude. Hat sehr Spaß gemacht. Danke fürs Vorbeischauen. Ich hoffe, es war nicht so schlimm.
Nein, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Fürs nächste Mal tun wir auch was an unseren Mics hier, weil du klingst, du klingst sehr angenehm und ich glaube, bei uns klingt das eher so, als würden wir dich anschreien.
Ja. Wir müssen an den Prämien arbeiten nächstes Mal.
Genau. Wir kriegen Prämien, da können wir uns auch neue Mics leisten.
Toll. Genau, und Felix schreibt ja eine Masterarbeit über das Thema,
oder? Ja, safe.
Ja, wenn du da was organisieren kannst, dann...
Ja, ich schick's mal rüber nach Hamburg, ist gut. Also Jungs, schönen Abend und bis bald vielleicht hoffentlich wieder.
Ja, danke.
Ciao.
Tschüss zusammen. Ciao.
Hockholm. Das ist ein Goal.
Danke, ich bin Profifußballer und bin da nicht zum Lieblingstischler.
Lass du mir, bin
ich habe fertig.